Das Warten darauf, dass da hinten irgendwann Licht am Ende des Tunnels, ja. Aber eigentlich sind wir schon raus aus dem Tunnel und das ist halt ein regnerischer Tag, an dem wir uns da bewegen. Langsam wachgeküsst, könnte man sagen. Also sprich, wir sind halt, muss man sagen, aus der heutigen Zeit, aus der heutigen Perspektive betrachtet, vom Ankauf her in den letzten Jahren der Hochphase halt etwas inaktiver gewesen. Das heißt, wir haben in den Höchstmarktphasen 2019, 20, 21 keine neuen Grundstücke gekauft. Nicht, weil es Teil der Strategie war, nicht zu kaufen, sondern weil wir halt mit einem Familienhintergrund, Investorenhintergrund halt eher konservativ, schrägstrich, langfristig denken und eben halt nicht jeder Rallye ums Grundstück mitgemacht haben. Und
das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
5 Projekte, 2600 Wohnungen, 1,5 Milliarden Projektpipeline. So einfach beschreibt Gordon Gursky die Bayerische Hausbau Development. Wir sprechen über die Quartiere in Feldmoching, an der Freisinger Landstraße in Unterföhring und über das Hamburger Büroprojekt Flow, bei dem die aktuelle Vermietungsquote bei 80% liegt. Es geht um Partizipationsprozesse, Baukosten, Potenziale hinsichtlich der Nachverdichtung und Kapazitäten in den Kommunen. Für den Geschäftsführer des Münchner Unternehmens sind die Verwaltung der Hebel, denn sie können Bauverfahren beschleunigen. Von da ist es nicht mehr sehr weit zur Sobon, Quoten und Quersubventionierung und natürlich zur Bundespolitik. Die Mietpreisbremse ist für Gordon Gursky ein Move, der zum Kopfschütteln führt. Die Politik müsse mehr zuhören. Der Immobilienmarkt muss aus sich selbst heraus funktionieren. Mittendrin gibt es noch ein paar Insights zur Schurkubo-Gruppe und Geschichten aus dem Paulanergarten. Viel Spaß mit Gordon Gursky. Bevor es in den Podcast geht, hier noch der Hinweis auf den Partner der heutigen Folge. Sie planen ein Bauprojekt und stehen beim Thema Kompensation vor einem Bottleneck? Schluss mit Flächensuche und endlosen Abstimmungen. Die Airport Development bietet sofort verfügbare, zertifizierte Ökopunkte. Professionell vorbereitet, direkt anrechenbar und perfekt für Vorhaben in Sachsen-Anhalt und Sachsen. Damit kommen Sie schneller zur Baugenehmigung und bleiben im Zeitplan. Mehr Infos auf ökopunkte-ost.de und in den Shownotes. Holen Sie sich jetzt Ihre Ökopunkte und beschleunigen Sie Ihre Genehmigung. Die Kontaktdaten zu Ihrem persönlichen Ansprechpartner finden sich auf der Homepage. Immobilieros Podcast heute mit einem alten Bekannten in neuer Funktion. Ich freue mich sehr. Ich bin im Pullach bei Gordon Gursky, Geschäftsführer der Bayerischen Hausbau Development.
Herzlich willkommen und vielen Dank.
Wir kennen uns aus Berlin. Das war einer meiner ersten Kontakte, von dem ich die Handynummer gespeichert habe, bei einem der ersten Berliner Immobilienkongresse. Ich habe ja verfolgt, was Sie so tun und würde jetzt mal einsteigen mit einem LinkedIn-Post, den Sie geschrieben haben oder mit einem Zitat aus dem LinkedIn-Post. Wir müssen aufhören, das Marktumfeld als Immobilienkrise zu sehen. Schön niedergeschrieben, aber ist es denn auch so?
Naja, selbst wenn wir nicht aufhören werden, es als Krise zu sehen, dann ist die Welt ja trotzdem ein Stück weiter. Und Krise würde immer implizieren, dass es dann irgendwann wieder vorbei ist und die neue schöne Zeit kommt. So, und ich glaube, wir sind da schon, was der neue Immobilienzyklus im Prinzip ausmacht. Das ist die Unsicherheit, die wir sehen, die getrieben wird durch geopolitische Themen, durch ökonomische Themen auf Europa, Welt, aber auch auf deutscher Ebene. Und das sind neue Rahmenbedingungen, unter denen jeder Projektentwickler, jeder Marktteilnehmer am Ende da seinen Weg finden muss, damit klarzukommen. Also sprich, das Warten darauf, dass da hinten irgendwann Licht am Ende des Tunnels, ja. Aber eigentlich sind wir schon raus aus dem Tunnel und das ist halt ein regnerischer Tag, an dem wir uns da bewegen.
Ja, schön ist es nicht.
Genau. aber ich muss sagen, wenn man sich die, also lieber bin ich in einem Markt, wo große Nachfrage da ist, die wir ja haben, vor allem nach Wohnraum, und kämpfe mit Baukosten und Zinsentwicklung etc., als günstige Einstandspreise beim Bauen zu haben und günstige Zinsen und keiner, der es kaufen will. Also sprich aus einer Lage heraus, wo wir im Immobilienmarkt Nachfrage haben, ein Produkt dafür zu entwickeln, das dazu passt, glaube ich, ist der bessere Weg als umgekehrt.
Okay, ganz kurz, ich muss es aber fragen, ich möchte mit Ihnen natürlich auch über Politik reden. Wir hatten in der Ampelkoalition ein Bauturbo im Koalitionsvertrag. Überraschung, neue Regierung hat den auch wieder genauso reingeschrieben. Sie verdrehen schon die Augen. Ihre Hoffnung ist also auch sehr begrenzt. Und gerade Sie haben ja Wohnungen angesprochen. Also das ist ein großes Thema.
Also die Hoffnung ist größer als beim letzten Mal. Weil am Ende des Tages muss die Politik erkennen oder hat erkannt, dass es gesellschaftlich einfach ein Thema ist, wenn wir da nicht reagieren. So, ein Stück weit Dämpfer meiner Hoffnung war der letzte Versuch, die Mietpreisbremse nicht nur zu verlängern, sondern auch noch inhaltlich auszudehnen vom Zeitraum her, was ja jetzt glücklicherweise wieder zurückgedreht wurde und das völlig falsche Signal an Investitionen von Kapitalanlegern in Form von Altersvorsorge, von Einzelkäufern oder eben halt auch institutionellen Fonds, halt einfach das völlig falsche Signal war, jetzt wie gesagt zurückgedreht wurde. Am Ende des Tages ist so ein Move aber immer einer, der zu Kopfschütteln führt, wo man denkt, hey, lasst uns da vorher reden. Warum muss denn erst der Aufschrei kommen, bevor ihr das dann sozusagen marktgerecht korrigiert? Also sprich, es ist ein gesellschaftliches Thema. Wir haben kumuliert in 2030 gut 830, 840.000 Wohnungen, die fehlen. So, davon werden die kommunalen sozusagen Teilnehmer sicherlich einen Teil abdecken können. Das wird ein ganz geringer sein. Ne? Ist das Steueraufkommen in Deutschland nicht mehr so hoch, dass die Kommunen jetzt mit das Geld mit vollen Händen ausgeben könnten. Und auf der anderen Seite fehlen Kapazitäten, Ausschreibungsprozesse etc. machen das eben halt auch langsam auf der kommunalen Seite. Und der Großteil davon wird von den privaten Unternehmen geschultert werden müssen. Und das ist auch richtig und gut so. Und dafür müssen die Rahmenbedingungen halt stehen. Und ich hoffe, und da ist meine Hoffnung in der Tat größer als bei der letzten Bundesregierung, dass das erkannt wurde. Trotz der letzte Bundesregierung hatte mit Covid zu kämpfen. Diese Bundesregierung hat nach wie vor mit dem Krieg zu kämpfen, mit dem Einfluss von Trump. Nichtsdestotrotz dürfen wir unsere sozusagen Interessen, die uns im Inneren zusammenhalten, nicht vergessen und müssen ein großes Augenmerk drauf haben. Und wenn man sich den Bausektor allgemein anschaut, wie viele Arbeitsplätze da denn dranhängen, vom Architekten über Bauhauptgewerbe, über Hausverwaltung am Ende des Tages, Investmentfirmen, Finanzierung, Banken etc., dann ist das halt einfach ein oftmals nicht mit ausreichendem Gehör ausgestatteten oder mit der richtigen Lobby versehenden sozusagen Bereich, aber der ist sehr, sehr groß und darum muss man sich als Politiker halt einfach kümmern. Ja, unsere Stimme ist halt oftmals leider nicht so geeint wie die im Automobilbereich. Da gibt es weniger Marktplayer, die auch homogener agieren. Bei uns ist das Spektrum breiter, von der Hausverwaltung zum Projektentwickler zur Bank. Da gibt es die Verbände ZIA, BFW etc., die das gut bündeln, ja, aber die Politik muss eben halt auch einfach zuhören.
Ich hörte unlängst einen Vortrag von dem Ökonom Lars Feld, der sagte, es geht uns noch viel zu gut. Die Politik hat kein Erkenntnis, sondern Umsetzungsproblem. Und warum? Weil es uns eben noch zu gut geht und die Reformen nicht anfassen wollen, weil sie dann Angst haben, dass die Bevölkerung da jetzt nicht so launig drauf reagiert. Sind wir zu unflexibel?
Na, wir sind oftmals, wenn man so sich Bauprozesse, Projektentwicklungsgenehmigungsprozesse anschaut, so der klassische Bebauungsplan, der auch in 2 Jahren theoretisch nach Baugesetzbuch fertig sein könnte und oftmals 7, 8 Jahre plus dauert, vor allen Dingen in den Ballungszentren, wo der Wohnraum ja eigentlich so wichtig wäre, das schneller zu machen. Es sind halt oftmals so diese Not-on-my-backyard-Mentalitäten, ja, wo Politiker natürlich in Anbetracht des Wunsches, wiedergewählt zu werden, natürlich sehr feinfühlig mit umgehen und drauf hören. Und dann sind oftmals die kleineren Gruppen die lautesten und auf die wird dann gehört. Ja, und oftmals sind halt die, die in den Wohnungen später wohnen würden, ja nicht da in die Wähler, weil sie sind ja de facto noch nicht da. So, und da muss die Politik, glaube ich, auch wieder stärker, aber die Hoffnung ist halt da, dass sie das macht, stärker sagen, das ist politischer Wille, dass gebaut wird. Wir müssen diese gesellschaftliche und soziale Frage klären. Und von daher müssen dann Einzelinteressen ein Stück weit zurückstehen und dem Gemeinwohl dann den Weg freimachen. Eben halt auch Grünflächen, die es momentan gibt, oder Nachverdichtungspotenziale halt in einem schonenden Umfeld auch zu nutzen. So, also das ist am Ende des Tages immer die Frage, was kann die Bundesregierung machen, was können wir auf Bundesebene machen, was können wir auf kommunaler Ebene machen. Und der größere Hebel aus meiner Sicht aktuell ist die kommunale Ebene, weil die kann diese Bebauungsplanverfahren beschleunigen, die kann diese Abwägungsprozesse für sich führen. Die Immobilienwirtschaft an sich ist einfach zu groß, um sie massiv mit Geld zu unterstützen. Ja, das sind also mehrere 100 Milliarden, die allein in unseren Sektor fließen könnten oder müssten, um den komplett zu subventionieren. Das wird nicht funktionieren. Also der Immobilienmarkt muss aus sich selbst heraus funktionieren. Und die Rahmenbedingungen müssen dann eben halt von der Politik und von den Kommunen bereitgestellt werden, dass das so ist. Auf dem Weg sind wir hoffentlich, aber das Ziel ist bestenfalls mit dem Fernglas zu erkennen.
Das ist auch schön gesagt. Die Frage nach Flexibilität zielte auf das Unternehmen, für das Sie tätig sind, weil das ist ja ein sehr altes, etabliertes Unternehmen, was sich aber auch neu aufgestellt hat. Es gehört zur Schurkobo-Gruppe, das kennt, glaube ich, jeder. Aber sagen Sie doch mal ganz kurz was zum großen Ganzen, zur Aufteilung, und dann kommen wir direkt zu Ihrem Bereich.
Sehr gerne. Also Schörkuber Gruppe besteht aktuell aus 5 Unternehmensbereichen. Das ist Venizeleros, Lachszucht in Chile, das ist sozusagen der außereuropäische Bereich, den wir haben. Dann von jedem bekannt und Geschichten aus dem Paulanergarten, glaube die Werbung hat jeder im Kopf, der zumindest in meinem Alter ist. Also Paulaner und entsprechende Brauereien. Wir haben die Arabella Hospitality, die Hotelgruppe. Und dann haben wir die Bayerische Hausbau, die bis 2023 in einer Unternehmensgruppe vereint war. Dann haben wir uns entschieden, das zu trennen in den Bestand, die Real Estate und uns als Development, weil eben halt unterschiedliche Risikosphären sind, unterschiedliche Finanzierungsmodelle und Geschäftsmodelle dahinter sind und das so einfach klarer aufgestellt ist, auch am Markt. Und Sie haben recht, ich darf seit Anfang 2024 dann den Development-Bereich verantworten.
Gut, also die Kollegen sitzen ein Haus weiter, also sozusagen sehr nah. Das heißt, da gibt es auch Synergien bestimmt, oder?
Also wir versuchen natürlich die Wertschöpfungskette innerhalb des Familienkonzerns, wo ich es jetzt mal nenne, möglichst breit und weit zu ziehen. Es gibt keinen, also wir sind eigenständige Gesellschaften, so, aber natürlich arbeiten wir mit den Kollegen und Kolleginnen da zusammen, auch mit der Hotelgruppe, da zusammen, wo es für beide Seiten eben halt eine sinnvolle Synergie ist. Also sprich, sollten wir mal ein Objekt ein bisschen länger im Bestand halten müssen, als es geplant war, dann würde ich natürlich nicht auf dem Markt mir einen externen Asset Manager suchen, wenn der, wie Sie schon selber sagen, im Nachbarhaus sitzt, dann geht man natürlich zur Schwester sozusagen.
Ja, okay. Also. So, dann habe ich gelesen in einer Broschüre, von außen wirkte das Unternehmen wie im Dornröschenschlaf, haben Sie in einem Interview gesagt. Wie erwecken Sie es denn? Haben Sie es schon erweckt? So lange ist es ja jetzt noch nicht.
Langsam wachgeküsst, könnte man sagen. Also sprich, ja, wir sind halt, muss man sagen, aus der heutigen Zeit, aus der heutigen Perspektive betrachtet, vom Ankauf her in den letzten Jahren der Hochphase halt etwas inaktiver gewesen. Das heißt, wir haben in den Höchstmarktphasen 2019, 20, 21 keine neuen Grundstücke gekauft. Nicht, weil es Teil der Strategie war, nicht zu kaufen, sondern weil wir eben halt mit einem Familienhintergrund, Investorenhintergrund halt eher konservativ, schrägstrich, langfristig denken und eben halt nicht jeder Rallye ums Grundstück mitgemacht haben und dann eben da die letzten 5 oder 10 Millionen, die notwendig gewesen wären, im Bieterprozess der erste sein, dann eben nicht gegangen sind. Aus heutiger Sicht muss man sagen, ein Glück. Ja? Das heißt also, die Grundstücke, die wir eingekauft haben, die wir im Portfolio haben, das älteste ist aus 1978. Nicht alle sind so alt, aber sie sind aus einer Zeit oder in einer Zeit gekauft, wo die Grundstückspreise eben halt nicht von diesem Hype getrieben waren. Also von daher sind wir da gut aufgestellt, entwickeln die jetzt, haben Baurecht entweder schon bekommen oder sind dabei, dieses Baurecht jetzt Ende diesen, Anfang nächsten Jahres zu erwirken. Und dann werden wir in die Umsetzung gehen und dann sind wir mehr als nur wach. Dann sind wir wieder sozusagen in der Vorwärtsbewegung. Und in der Zwischenzeit haben wir natürlich nicht nichts gemacht, sondern wir haben auch in 2023, 2022 das Rosewood in München entwickelt und umgesetzt, was heute im Bestand der Real Estate ist, von Arabella Hospitality gemanagt wird, betrieben wird. Also von daher sehen Sie schon, wie sozusagen auch in der Gruppe das Zusammenspiel dann ist. Und Nockerberg war das letzte Wohnungsprojekt, was wir gemacht haben. Und jetzt kümmern wir uns halt um die Themen, die wir im Portfolio haben und treten die Reise nach vorne an.
Wie groß ist die Projektpipeline? Wie viele Projekte?
Das sind 5 Projekte, 2600 Wohnungen und vom Umsatzvolumen so 1,5 Milliarden.
So, mehr. Das ist ja schon mal ordentlich.
Ja.
Und Sie sind auch optimistisch, dass Sie das dann auch so, wir hatten ja vorhin gerade Baugenehmigungen und so weiter. Vielleicht machen wir mal einen kurzen Schwenk. Sie waren ja sehr lange in Berlin. Jetzt kennen wir ja alle Berlin, 8 Jahre plus für eine Baugenehmigung. Wie ist das hier so?
Jetzt nicht deutlich anders, das ist aber auch gar nicht, also egal ob Sie auch woanders in den Metropolen in Deutschland sind, Bebauungspläne mit Partizipationsprozessen dauern in der Regel halt länger, als sie laut Baugesetzbuch müssten. Und mal sind es 8 Jahre, mal 7, mal ist auch ein Ausreißer mit 10 oder 12 dabei. Ich glaube, da nehmen sich die Metropolen nicht so viel. Die Themen sind manchmal ein bisschen anders gelagert, aber schon vergleichbar.
Okay, dann lassen Sie uns doch mal über die Projekte kurz reden, die Sie da so haben. Gibt es ein Projekt, was jetzt ganz aktuell gerade bearbeitet wird? Vielleicht dann das? Vielleicht wollen Sie auch alle mal kurz.
Also sehr, sehr gern. Also wir haben Feldmoching, Parkside, Lerchenau Feld, der Projekttitel. Da haben wir Baurecht in Form von Satzungsbeschluss durch den Bebauungsplan im letzten Jahr erwirkt. Sind jetzt in der Bauantragstellung, erwarten die Baugenehmigung in diesem Jahr, sind mit dem Vertrieb gestartet und werden mit der Umsetzung dann Ende des Jahres beginnen. Das gleiche nachlaufend, zweite Projekt ist Freisinger Landstraße, auch in München. Und dann kommen Unterföhring, nicht Münchner Stadtgebiet, aber im Wesentlichen Münchner Metropolregion. Und dann die langlaufenden Themen sind so Breilingsweg etc. Aber das sind die Themen, die wir jetzt aktuell in München haben. In Hamburg sind wir dabei, mit sehr guten Vermietungserfolgen das Flow, also ein Büroprojekt umzusetzen. Das sicherlich Büro, wie man ja auch unschwer aus dem Markt hört, eher die Asset-Klasse, die derzeit noch stärker von der Krise sozusagen, von den Nachwirkungen gebeutelt ist. Aber da muss man sagen, durch die gute Vermietung, die wir da haben, auch in diesen Zeiten, gerade auch in diesem Jahr, haben wir viel Vermietungsleistung da gemacht. Jetzt mittlerweile hoch auf knapp 80%. Also das ist ein Projekt, das uns da sozusagen Hamburg rumtreibt.
Also sind jetzt die Grundmärkte sind sozusagen München und Hamburg?
Aktuell ja, das ist da, wo wir die Projekte haben. Mhm. Und perspektivisch werden wir uns halt umschauen, welche weiteren spannenden Grundstücke es eben halt auch geben kann.
Also das heißt, Sie schauen auch noch nach neuen Projekten, um noch wacher zu werden?
Um noch mehr Dynamik aufzunehmen, ja. Wobei man sagen muss, am Ende des Tages ist... Also ich glaube, wir werden noch ein paar Einschläge am Immobilienmarkt sehen. Daraus resultieren werden sich auch noch Chancen bieten. Und ganz allgemein, bis auf ein paar Fire-Sale-Ausnahmen, aber ansonsten sind die Grundstückspreise schon noch 20-30% zu hoch. Da muss sich noch ein bisschen was bewegen. Ich glaube, das wird aber auch kommen in den nächsten 12, 15, 18 Monaten. Also von daher halten wir die Augen da auf und gucken, welche Möglichkeiten sich da geben am Ende des Tages.
Asset-Klassen, Wohnen, Hotel und Büro? Oder
grundsätzlich, ja.
Schauen Sie auch nach anderen Dingen?
Also grundsätzlich die Asset-Klassen, wobei wir uns aktuell, muss man sagen, im Wohnbereich sehr wohlfühlen, weil das eben dann eine Asset-Klasse ist, die rein vom Immobilienklima halt eher positiver gesehen wird, wieder am Aufwind ist, früher am Aufwind ist. Die Büroklasse, wenn dann CBDs, also die wirklich Central Business Districts, da wo Höchstpreismieten zu erreichen sind, neue moderne Büroflächen, die werden immer gebraucht werden, auch wenn die Leerstandsquote natürlich nach oben geht, aber die eben halt eher in die B und C lagen. Aber die Faktoren, also der Jahresnetto-Kaltmiete-Multiplikator, ist natürlich durch die Zinserhöhung so drastisch nach unten gegangen, dass es schwer ist, da wirklich momentan Wirtschaftlichkeit in die Projekte reinzubekommen. Aber Büros wird man immer brauchen. Wir konzentrieren uns nichtsdestotrotz aktuell, zumindest für dieses Jahr, stärker auf Wohnen. Hotel ist ein Markt, der zurückkommt, leichter, schneller zurückkommt, rein von den Marktdaten als Büro jetzt. Aber alle drei erste Klassen werden immer sozusagen in unserem Portfolio ihr Zuhause finden.
Aber anderes jetzt so eher nicht.
Ja, wir gucken.
Weiß ich nicht, weil viele sagen ja, jetzt ist die Antwort oft Rechenzentrum, aber...
Ist ganz offen, gucken wir. Also haben wir uns angeschaut, das ist ein spannender Markt. Ist ja. Sicherlich auch vom Marktumfeld und das, was da passiert an Dynamisierung, eine Story, wo man dabei sein kann oder sollte. Ist aber momentan nicht im Fokus, weil wir ganz offen momentan so viel Projekte selber haben, die wir erstmal umsetzen und uns dann erstmal auf so ein Segment stärker konzentrieren.
Mhm. Sie haben vorhin gesagt, Wohnen wird ja auch immer sehr positiv gesehen, trotzdem immer not in my backyard. Das ist ja aber so eine Endlosschleife, die wir sehen, weil alle wissen ja, dass wir Wohnungen brauchen. Sie haben ja vorhin gerade die Projekte aufgezählt, das sind ja auch Quartiersentwicklungen. Ist denn die Problematik, Sie kennen sie ja auch aus Berlin, eine andere geworden jetzt? Also sind die Leute verständnisvoller oder sind dann die kleinen Gruppen noch lauter? Oder wie stellt sich das denn so dar?
Also das ist, also mehr Verständnis kann ich da jetzt nicht sehen. Es ist halt so ein Thema, was politisch gewollt sein muss und was dann auch umgesetzt werden muss. So, das heißt also, natürlich brauchen wir den Partizipationsprozess. So, und wir müssen sehen, wie wir auch vor dem Hintergrund von Klimakrise, Kaltluftzonen, die Städte brauchen etc., wie wir Projekte entwickeln, die Bedürfnisse einer Stadt und der dort lebenden Bevölkerung widerspiegeln. Also. Und aber wenn man sich mal, jetzt bin ich 25 Jahre in der Branche, wenn man sich anschaut, wie man vor 20 Jahren B-Pläne gemacht hat, dann war es eben halt A, kürzer, schneller von den Abwägungsprozessen und eher politisch auf, wir brauchen das, deshalb machen wir das, geprägt. Über die letzten Jahre und Jahrzehnte ist dieser Partizipationsprozess und Abwägungsprozess und hier nochmal ein Gutachten und nochmal ein zweites Gutachten, das ist schon größer geworden, umfänglicher geworden. Das an sich ist aber nicht das Thema, die Gutachten kann man beibringen. Es ist nur so, dass auch die Kapazitäten in den Kommunen ja nicht größer geworden sind. Ja, also das in Summe führt dazu, dass ein großer Wille da, die Themen voranzutreiben. Aber oftmals fehlen halt einfach die Kapazitäten. Und der politische Wille ist am Ende des Tages der definiert, wo was gebaut wird.
Was ja aber dann trotzdem durchaus ja schwierig ist. Weil noch, zumindest ist das, was ich höre, ist es ja oft so, dass die Kommunen noch sehr, sehr viele Ansprüche stellen. Also dort muss noch eine Kita und da muss noch eine Straße. Also wir sind ja beim Quartier.
Ja, gut, dass eine Kita gebaut wird, das ist, ich glaube, daran hat sich jeder Projektentwickler gewöhnt. Das gehört irgendwie mit dazu und ist auch mittlerweile eine Asset-Klasse, die sozusagen verkaufbar ist, ja, und macht ja auch, ist ja auch mehr oder ein Gewinn für das Quartier an sich. Ja. Keiner will ja nur rein wohnen, soll ja eine Durchmischung sein, da gehört auch mal ein Einzelhändler rein und mal ein Bäcker mit rein. Also ein Quartier muss ja leben. Was natürlich in der heutigen Zeit schwer ist, das umzusetzen, sind einfach soziale Bodennutzungsquoten, also Sobornquoten oder Social Housing Quoten, die in der Hochphase, in der letzten Dekade, die wir hatten, quersubventioniert werden konnten, aus der heutigen Sicht halt einfach rechnerisch nicht darstellbar sind. Ja. Und da muss die Politik, glaube ich, ran, da Anreize zu setzen, auf der Seite für Projektentwickler, ein Stück weit die Quoten zu reduzieren, anzupassen, zumindest temporär, aber für die aktuelle Marktphase müssen die Quoten wieder ein Stück runter. Und die Politik allgemein sollte Impulse setzen, Käufer in die Lage zu bringen, auch kaufen zu können. Thema sozusagen steuerliche Anreize für die Familien, die kaufen, keine Grunderwerbsteuer, vielleicht keine Grundsteuer für die nächsten 10 Jahre, halt solche Impulse zu setzen, um diese Lücke zu schließen, weil die Baukosten kommen halt nicht runter. Die steigen etwas moderater und ja, wir haben wieder mehr Angebote von GUs und wir können wieder besser verhandeln, aber es ist nicht so, dass die Baukosten jetzt erwartbarerweise irgendwie 10% runtergehen, das wird nicht passieren, sie steigen etwas langsamer. So, aber das ist sozusagen, der Preis ist da und deshalb muss man Rahmenbedingungen drumherum schaffen, die einmal heißen Geschwindigkeit bei Bebauungsplänen, schon allein wegen Vorfinanzierungsthemen und auch natürlich mit der Fragestellung, welches Quartier entwickle ich denn heute, das dann einen Abnehmer in 8 Jahren findet. Gewohnt wird immer. Klar können die Wohnungen mal ein bisschen größer, ein bisschen kleiner sein. Also da hat man schon eine große Treffersicherheit von dem Produkt, was man entwickelt. Nichtsdestotrotz sind einfach die Zeiträume zu lang. Ja. Und das muss gestrafft werden.
Gut, und München ist ja jetzt auch die teuerste Stadt in Deutschland.
Ja, das aber auch mit dem höchsten Einkommen oder höheren Einkommen. Ja, wobei, da gab es mal eine ganz, ganz spannende, griffige Zahl von dem Bulwin Geser, hat das mal gemacht. Hat mal geschaut, wie viel Jahresbruttoeinkommen brauchst du, um eine Immobilie vollständig abzuzahlen. Die Studie war dann 10 Jahre alt, oder ist heute 10 Jahre alt. Das war in München, glaube ich, waren es 16 oder 17 Jahresgehälter, um eine Immobilie zu zahlen im Durchschnitt. Und Berlin, weil sie gerade den Vergleich zu Berlin gezogen haben, waren es halt irgendwie 8. So, also zeigt halt einfach, wie viel Aufwand man betreiben muss aus dem regulären Einkommen, um so eine Immobilie abzuzahlen, und zeigt halt einfach, wie viel höher der Immobilienverkaufswert in München ist, wobei Berlin in den letzten Jahren auch deutlich nachgezogen hat.
Ja, aber München führt trotzdem schon noch ganz schön weit vorn.
Ja, das ist so.
Bayerischer Hausbau heißt ja Haus.
Ja.
So. Sie haben vorhin ganz kurz in einem Halbsatz gesagt, naja, man passt das auch mal ein bisschen an, ne? Also Grundrisse, größer, kleiner. Wie genau schauen Sie denn, also gerade bei so Quartieren, wir haben ja jetzt, der aktuelle Stand ist ja immer, wir planen eigentlich 8 Jahre im Voraus an den Dingen, die mal gebraucht werden, vorbei. Wie dynamisch sind Sie denn da beim Ausblick in die Zukunft?
Na, zumindest hat man das Risiko, dass man vorbeiplant. Ja, in der Regel schafft ein Projektentwickler sozusagen sich die Freiheiten auch im Bebauungsplan zu schaffen, um darauf reagieren zu können. Wie haben wir es gemacht? Also, wie gerade gesagt, viele der Bebauungspläne, die wir jetzt finalisieren, sind ja gestartet in einer Zeit, wo, sag mal, Wohnung 10 Quadratmeter größer, bei der Niedrigzinsphase jetzt nicht so die Rolle gespielt hat. So. Heute sind wir natürlich wieder ganz klar da und entwickeln unsere Produkte ja aus dem Markt heraus. Fragen uns, was braucht die Zielgruppe, was kann sie sich leisten und muss unser Produkt dazu aussehen. So, und das, was wir gemacht haben im Zuge der, sagen wir mal, neuen Marktausrichtung jetzt, dass wir uns wirklich, ja, man kann fast sagen, jede Wohnung in jedem Projekt angeschaut haben. Dann mal geschaut haben, ist der Grundriss so optimal, ist er leistbar für die Familie, 3,5, 4, 4,5 Zimmerwohnung, wie machen wir die Einzimmerwohnung, die Studenten, Apartments etc. Und haben da noch mal sehr tief rein, haben nochmal mit den Architekten, mit dem Projektteam zusammen geschaut, wo können wir Verkehrsflächen, also Flurflächen etc. verkleinern, wie können wir Dinge besser machen, von der Leistbarkeit so anpassen, dass der Markt das dann noch aufnimmt. So, und ich glaube, da haben wir aus den ersten Rückläufern jetzt aus dem Verkauf einen sehr guten Job gemacht, weil wir das im Prinzip berücksichtigt haben, dass jetzt einfach die Zinsentwicklung so ist, dass die Gesamtleistbarkeit ein Stück nach unten gegangen ist und demnach zufolge müssen die Gesamtkaufpreise eben halt auch ein Stück runterkommen. So.
Und das heißt, die Wohnungen sind jetzt kleiner geworden oder die sind einfach effektiver aufgebaut?
Also beide sind grundsätzlich ein Stück weit kleiner geworden, aber eben halt nicht zulasten der Qualität, sondern eher durch innovativere Grundrisskonzepte die Räume nochmal anders sozusagen innerhalb des Grundrisses ausgerichtet, sodass man einfach Verkehrsflächen, klar braucht eine Wohnung einen Flur, aber die so optimal geschnitten haben, dass die Wohnsituation, Küchenbereiche, Essbereiche Wohnzimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer etc. dann trotzdem die Größe beibehalten konnten, die Wohnung in Summe aber kleiner geworden ist.
Mhm. Und bei Ihnen in den Quartieren, das ist eine Mischung aus Miet und Eigentum oder?
Also wir haben bei unseren Projekten ja auch immer also jetzt hier in München zumindest die Sobornquote mit drin, von daher sind das ja schon per se Mietwohnungen. Wir reflektieren momentan den Rest eigentlich sehr stark auf Eigentumswohnungen, entweder Kapitalanleger oder eben halt Eigennutzer, die dort selber einziehen werden. Gucken aber auch immer, wenn die Faktoren jetzt wieder ein Stück höher kommen, wo kann man mal einen Teil eines Projekts als reine Mietwohnung an Investoren verkaufen, um halt einfach so mal Vertriebsprozesse zu beschleunigen und Bestände, die man hat, halt abzubauen.
Und die Nachfrage nach den Eigentumswohnungen institutionell oder Eigennutzer, wie ist da das Verhältnis? Hält sich das die Waage oder sind es mehr Investoren?
Also momentan sind es eher die Eigennutzer, also sprich, die Investoren würden gern, also wenn sie rechnen, Neuvertragsmiete in München 25 Euro, den Multiplikator, der Faktor, der sozusagen Investor bereit wäre, so durchschnittlich mal zu bezahlen, 25, dann sind sie bei einem Quadratmeterpreis von 7.500 Euro und in der Regel Grundstückseinstand, Baukosten etc. würden ein Großteil der Projektentwickler damit nicht hinkommen, sondern man wird eher so 9.000 plus benötigen. So, und wenn ich für 9.000 verkaufen kann an Eigentum, an Eigennutzer, Eigentumswohnungskäufer, dann muss man halt sehen, wie kriegt man die Lücke geschlossen. Entweder durch günstige Baukosten, ist aber schwer, weil zwischen Eigentumswohnungs- und Mietprojekt sind die Baukostenunterschiede nicht so groß. Eine Lösung, die haben wir uns auch sehr intensiv angeschaut, eine Lösung kann da halt sein, modulare Bauweise, dass man schneller baut, dadurch weniger Zinskosten hat, das früher an den Investor übergeben kann und der in die Vermietung starten kann. Und dass man eben halt möglicherweise mit den Baukosten durch die modulare Bauweise ein Stück weit runterkommt.
Okay, und modulare Bauweise ist für Sie so ein Schlüssel auch für die Zukunft?
Ist ein Thema, was wir uns sehr intensiv anschauen und angeschaut haben jetzt auch. Entweder als Holzhybrid, kann aber auch konventionell gebaut sein, geht einfach darum, dass man vorgefertigte Wandelemente oder ganze Raumelemente sozusagen auf die Baustelle liefert oder dort vor Ort montiert. Und das wird, glaube ich, aus meiner Sicht einer der Schlüssel sein, um sozusagen das, was wir an Wohnungen brauchen, auch in der Geschwindigkeit in Deutschland herzustellen.
Okay. Nochmal auf die bayerische Hausbau. Wir bauen ein Haus. So Reihenhäuser oder sowas, das haben Sie jetzt nicht so im Blick?
Nein, wir konzentrieren uns eher auf Geschosswohnungsbau.
Ja, okay. Dann verraten Sie mir doch zum Ende bitte noch, wenn wir in 5 Jahren uns hier wieder an diesem Tisch gegenüber sitzen, wie viele Niederlassungen wollen Sie denn dann haben und wie viele Projekte sind dazugekommen?
Dann poliere ich kurz die Glaskugel. Also,
ja, bitte.
Am Ende des Tages ist Wachstum ja kein Selbstzweck, sondern wir wollen sozusagen gesund und nachhaltig wachsen. Und wir werden die Chancen ergreifen, die sich bieten. So. In der aktuellen Marktphase muss ich ganz ehrlich sagen, schwer zu prognostizieren. Also ich könnte jetzt sagen, was ich an spannenden Märkten finde, dass auf alle Fälle Berlin ist ein dynamischer Markt. Köln-Düsseldorf ist ein dynamischer Markt. Wir werden mit Sicherheit unser Engagement in Hamburg ausweiten, in München und sagen wir, Umland, Metropolregion München. Das jetzt wirklich an der Anzahl der Niederlassungen festzumachen, glaube ich, greift zu kurz. Wir wollen halt einfach, wenn wir hier in 5 Jahren sitzen, deutlich erfolgreicher noch sein, als wir heute schon sind. Und darüber können wir dann reden.
Und total wach, nicht mehr im Dornröschenschlaf. Und
das sind wir jetzt schon.
Gordon Gorski, vielen Dank.
Vielen Dank
für das
Gespräch.
Für das Gespräch und ich würde dann mal sagen, bis ganz bald.
So machen wir das. Danke.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.